beschäftige mich seit über 10 Jahren mit Militärforschung in Deutschland und an deutschen Hochschulen, auch historisch. Dadurch auch ein bisschen mit künstlicher Intelligenz. Und Dezember 2016 wurde dann beschlossen, hier aus der Region Stuttgart-Tübingen mit einem starken Fokus auf Tübingen das deutschlandweit und europaweit innovativste Ökosystem für die Entwicklung künstlicher Intelligenz zu machen. Und seitdem wird hier eben auch wie verrückt so ein Forschungscampus aufgebaut und die Uni umgebaut. Also man kann sich hier gerade das, was meiner Meinung nach bundesweit passiert, also dass die Ökonomie, aber auch die Forschung auf KI zentriert wird, kann man hier halt ganz unmittelbar sehen. Tübingen ist keine so große Stadt, wenn man da europaweit wichtiges Zentrum aufbauen will und Amazon und Bosch und Daimler, Porsche, BMW ankommen zum Thema Machine Learning, dann merkt man das und dann merkt man auch ein bisschen, was das mit der Stadt, mit dem sogenannten Ökosystem macht.
Da schauen wir gleich drauf. Christoph Marischke haben wir gehört von der Informationsstelle Militarisierung, unter anderem dort aktiv. Das Buch, wie gesagt, bei Papirosa erschienen und mit einem Blick eben auch auf Tübingen. Es gibt da so ein bisschen die Frage, ist das nun in Tübingen Weltspitze oder Provinzposse? Wozu würdest du tendieren?
Ehrlich gesagt, als ich das Buch geschrieben habe, dachte ich eher noch, dass es eine Provinzposse wird. Diese ganzen Standorte zum Thema KI, die sich da jetzt bilden, die arbeiten alle mit Superlativen. Also das finde ich ohnehin relativ spektakulär. Das ist sozusagen das, was man in der Wirtschafts-PR schon länger hat, jetzt auch in der Wissenschafts-PR, im Wissenschaftsmanagement sich irgendwie durchsetzt, dass alle die Besten sind und die Größten. Und man da eigentlich gar nicht mehr drauf achtet, ob das jetzt wahr ist oder ob das überhaupt sein kann. Und ich dachte, dass das jetzt in Tübingen auch eher auch so ein Versuch ist, vor allem sich mal so ins Gespräch zu bringen, ein bisschen groß zu tun. Allerdings hat sich das tatsächlich im letzten Jahr so rasant entwickelt, dass Bosch hier jetzt einen Forschungscampus aufbauen will, dass auch sonst die Industrie hier reindrückt und also gebaut wird wie verrückt. Also hier wird auf jeden Fall tatsächlich Geld ausgegeben und hier ist auch Geld da und hier taucht auch das Risikokapital auf und scheint sich zu interessieren. Also im Moment funktioniert das. Deswegen würde ich jetzt, naja, Weltspitze ist immer noch ein bisschen zu groß, aber eine Provinzposse ist es im Moment auch nicht mehr.
Nun schaut ein Buch natürlich auf Entwicklungen, die weltweit vonstatten gehen. Also es geht um, wie werden Computerchip-Sensoren integriert in sowas wie den Produktionsprozess oder auch in Logistik. Und da ist natürlich der Hintergrund, es geht darum, Effizienz zu steigern, Kosten zu reduzieren. Das ist keine neue Entwicklung. Das ist, wer sich mit Kapitalismus ein bisschen länger beschäftigt, das, was man immer vorfindet. Was sind denn vielleicht neue Erkenntnisse, die du auch im Zuge des Buches gewonnen hast, wenn man so schaut, wie steht es denn um den Kapitalismus im Jahr 2020?
Was mich da auch legitimiert, sozusagen dieses Buch zu schreiben, ist, sich eben diese Prozess der Forschungs-, also die Konstruktion, aus der dann KI-Entwicklungen hervorgehen soll, zu beschreiben. Und da gibt es auch eine Vorlage, die sich dann nachträglich als sehr gute Analysevorlage angeboten hat, dieses Buch Plattformkapitalismus. Wir sehen, und das charakterisiert dann auch irgendwie den aktuellen Kapitalismus meiner Meinung nach, dass es eben eine unglaubliche Menge an Risikokapital gibt, die aus den vorangegangenen Krisen hervorging, die natürlich auch aus der Nullzinspolitik hervorgeht. Also wer Gewinn erwirtschaften will, der muss was riskieren und das halt auch aus einer Krise des produzierenden Gewerbes hervorgeht. Und dass dieses Kapital sozusagen gerade eine meiner Meinung nach politische Strategie der künstlichen Intelligenz verfolgt. Also dass die sagen, wir brauchen Ökosysteme, wir brauchen diese Systeme, wo es einen Transfer direkt von der sogenannten Grundlagenforschung in die Wirtschaft, in die Industrie gibt und dass die Mittler dabei sozusagen einerseits sowas wie Max-Planck-Institute, Fraunhofer-Institute sind, aber auf der anderen Seite Start-ups und deswegen müssen wir unsere ganze Ökonomie darauf ausrichten, dass diese Start-ups besseres Umfeldbedingungen haben, das heißt dann natürlich das Arbeitsrecht, das Steuerrecht etc. entsprechend auslegen und dass man auf der anderen Seite sagt, wir müssen also die richtigen Bedingungen für das Risikokapital bilden, das da investiert. Sonst werden wir, und das ist dann durchaus auch geopolitisch argumentiert, gegenüber den USA und China irgendwie zurückfallen, wir als deutscher Standort in der KI-Entwicklung. Und diese Förderung des Risikokapitals, das ist teilweise von so Beratungsgesellschaften wie Roland Berger ganz klar ausformuliert. Also Investitionen in Risikokapital sollen steuerfrei sein und Gewinne, zumindest die aus solchen Investitionen resultieren, dann zumindest 50%. Also ein hardcore neoliberales Programm eigentlich, das da unter so einer eigentlich geopolitisch motivierten Argumentation vorangetrieben wird.
Du beschreibst im Buch auch, was das alles noch mit sich bringt, zum Beispiel so eine Art feindliche Haltung gegenüber allem, was man mal als Datenschutz bezeichnet hat und hier und da auch noch als Datenschutz bezeichnet. Schaust aber auch auf die Folgen einer solchen Digitalisierung, zum Beispiel auf Folgen für diejenigen, die darunter arbeiten und arbeiten müssen. Prekarisierung als großes Stichwort, sprich im gesundheitsschädlich schlecht bezahlte Arbeitsverhältnisse gibt es auch dort. Und das ist ja so ein bisschen ein Gegenmodell oder so eine Gegendiagnose zu dem, dass alle jetzt arbeiten in einem Bereich, wo sie Lust drauf haben und wo die Arbeit und die Freizeit quasi ineinander übergehen. Gibt es aus deiner Sicht neuere Untersuchungen, die da vielleicht diesem Bild etwas entgegensetzen?
Da gibt es eigentlich ziemlich gute Untersuchungen, herausragendes Buch von Christian Fuchs, Karl Marx in Silicon Valley, aber so ähnlich heißt es, der die Arbeitsbedingungen eben im großen Vorbild des Cyber Valleys im Silicon Valley untersucht mit unglaublich vielen Zahlen und da beschreibt es sozusagen die gut bezahlte Stelle in der Softwareentwicklung statistisch gesehen nach wie vor die Ausnahme ist und ganz viele Leute in der Produktion, aber auch als sogenannte Clickworker, also zum Beispiel mit der Eingabe von Daten beschäftigt sind und dass das dann gerade tatsächlich teilweise auch durch die Digitalisierung hochprekarisierte Jobs sind, wo dann also eine ganze Familie sozusagen mit eigenen, selber angeschafften Produktionsmitteln von zu Hause so Clickworking macht, um irgendwie die Miete bezahlen zu können, also wo letzten Endes Kinderarbeit wieder mit reinkommt und so weiter. Das ist sehr eindrücklich und man sieht da auch, was natürlich auch irgendwie klar ist, dass sozusagen der gut bezahlte Softwareentwickler, nicht gegendert, eigentlich immer noch der weiße Mann ist und je weiter das dann in Gender, Race und Class sozusagen in die andere Richtung geht, desto schlechter bezahlte und prekärer sind da die Jobs. Allerdings, sagen wir mal, das sind Daten, die kann ich jetzt hier noch nicht bestätigen im Cyber Valley, weil es dafür ein bisschen zu neu ist. Man merkt schon, dass es immer diesen Diskurs der gut bezahlten Jobs gibt und sich natürlich niemand Gedanken darüber macht, wer dann diesen Softwareentwicklerinnen die Pizza bringt und die Büropflanzen gießt und so weiter. Also die Mieten werden hier schon sichtbar teurer. Aber ich finde, es wird auch oft ein bisschen überschätzt. Ja, die Löhne sind da unglaublich hoch, die Leute arbeiten da in der Softwareentwicklung, werden da sehr gut bezahlt. Also sie arbeiten auch sehr hart und sie werden halt nur gut bezahlt, solange sie gerade auf dem neuesten Stand der Technik sind und im richtigen Unternehmen und solange da das Risikokapital fließt in eine Geschäftsidee, die sich vielleicht mal verwirklicht oder nicht. Dass die Leute daneben nicht unbedingt ein soziales und ein Privatleben aufbauen können und dann unter Umständen auch wieder ganz schnell raus sind. Wenn die nächste Generation von Programmiererinnen kommt, wird da oft ein bisschen übersehen. Also selbst wenn die Leute zwischenzeitlich richtig gut bezahlt sind, das sind alles sehr kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse, die sind überhaupt nicht gewerkschaftlich organisiert und nach denen schreit dann oft auch kein Mensch mehr. Wenn nach 3-4 Jahren die nächste Softwaregeneration rauskommt. Also das sollte man auch nicht unterschätzen.
Du sagst, dass eine gewerkschaftliche Organisation eigentlich nicht existiert. Interessante Meldung von der letzten Woche, glaube ich. Da hat eine dieser Crowdfunding-Plattformen zum ersten Mal Beschäftigte zusammengebracht, die dann tatsächlich eine gewerkschaftliche Vertretung gegründet haben. Kickstarter war das. Was ziemlich selten ist in der digitalen Ökonomie. Und ich mir dachte, okay, das könnte jetzt ja ein Anfang für genau so eine Organisation sein. Du gehst im Buch noch ein bisschen weiter und beschreibst zum Ende hin auch, dass diese Technologie oder die kybernetische Ideologie, wie du es auch beschreibst, auch ein ziemlich autoritäres Verständnis hat und durch so ein autoritäres Verständnis durchsetzt ist. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Kybernetik heißt ja eigentlich Steuerung, aber sozusagen Steuerung in dem Sinne, wo die Überwachung von Zuständen automatisch Steuerung beinhaltet. Es gibt da auch die Vorstellung einer Selbstorganisation, also vor allem in älteren Ansätzen der Kybernetik ist viel von Selbstorganisation die Rede, also dass durch die Überwachung von Zuständen sich Systeme quasi von selbst so organisieren, dass sie ein Optimum erreichen. Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und das trifft auch tatsächlich nicht die Auswirkungen einer Kybernetik, dass man davon ausgeht, dass wenn man sozusagen jede Bewegung, jeden Gedanken im Produktionsprozess erfasst, dass man dadurch die Effizienz steigert. Das ist eigentlich ein zutiefst autoritäres Konzept von Produktion jetzt zum Beispiel. Aber ich glaube, auf öffentliches Leben lässt sich das auch übertragen. Und wir haben jetzt in diesem Plattformkapitalismus, im aktuellen System, haben wir halt ganz stark die Tendenz, dass die Daten, also das Ergebnis dieser Überwachung oder der Rohstoff dieser Überwachung privatisiert ist, in einem monopolistischen oder sich monopolisierenden System, also dass über die Daten als Rohstoff von Steuerung und, Klammer auf, selbst, Klammer zu, Organisation eben privatisiert sind und in einem kleinen Kreis oder nur dem System selber zur Verfügung stehen. Ich würde da gar nicht mehr von sozusagen einer Management-Ebene ausgehen, sondern dieser Optimierungsgedanke ist schon systemisch, also gar nicht mehr an Personen gebunden. Die Idee ist ja tatsächlich auch, dass das die Systeme selbst machen, mit selbstlernenden Algorithmen. Und für den Menschen eben, das ist ja die Definition von Big Data als Rohstoff dieser Steuerung, dass sie dem Menschen sich nicht erschließen, also dem Menschen nicht verständlich sind. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich im Titel ansprechen will, Unfall des Wissens, die Gefahr, sich sozusagen nicht nur in der Steuerung von Produktionsprozessen, aber auch von Wissenschaftsprozessen, sondern eigentlich bei allem auf eine verdatete Systematik zu verlassen, die sich qua Definition dem menschlichen Verstehen entzieht. Also die Vorstellung, dass der Mensch angesichts dieser Komplexität seine Souveränität einbüßt, diese Prozesse zu verstehen und noch in diese eingreifen zu können. Und für den Produktionsprozess bedeutet das eben wesentlich auch, sich organisieren zu können, um da Interessen vertreten zu können.